Deutschlandfunk Sportgespräch.
Mit Andrea Schildke und mir gegenüber sitzt die UBSKM, die unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, kurz Missbrauchsbeauftragte. Guten Tag, Kerstin Klaus.
Ich grüße Sie, Frau Schildke.
Seit dem 1. April haben Sie das Amt inne. Das sind jetzt etwa 100 Tage. Und wir wollen sprechen über das Thema sexualisierte Gewalt im Sport und Wege des Umgangs damit. Das ist ein ganz weites, weites Feld auch. Haben Sie denn eigentlich Sport getrieben früher in Ihrer Kindheit? Oder vielleicht sind Sie aktuell auch noch sportlich aktiv?
Ich hätte in meiner Kindheit immer gerne Sport getrieben, aber hatte nicht die Strukturen, wo Familie einen irgendwie zum Sportverein oder Ähnliches bringt. Ich habe ganz viel Fußball gespielt und war eigentlich sehr frustriert, sozusagen nicht zu den Jungs zu gehören und als Mädchen mich da immer doppelt und dreifach durchsetzen zu müssen. Und habe eine große Ballverliebtheit. Also ich habe mir als Kind Jonglieren beigebracht und alles mit Bällen gemacht, was einem so einfallen kann. Aber leider nicht so im Sportverein, wie ich das gerne gehabt hätte.
Es hat von großen Sportverbänden mal eine Kampagne gegeben, die heißt, das habe ich beim Sport gelernt. Da sind so Aussagen wie durchhalten, zusammenwachsen, Respekt, Selbstbewusstsein, Entscheidungen treffen und auch ehrenamtlich Zeit schenken. Was haben Sie denn beim Sport gelernt?
Tatsächlich habe ich meinen Körper kennengelernt. Ich war immer jemand, die, als ich das erste Fahrrad habe, bin ich nicht abgestiegen, bis ich freihändig fahren konnte. Also für mich war es so, sozusagen Körperbeherrschung immer ein ganz wichtiger Punkt und den habe ich gelernt. Ich habe beim Sport gleichzeitig aber auch gelernt, dass man sich manchmal zeigen muss, wie man sich nicht zeigen möchte. Also was weiß ich, in Bayern war Gymnastik und Tanz im Sportunterricht der Mädchen. Es war getrennt, Jungs, Mädchen. Immer ein wesentlicher Block und das fand ich ganz fürchterlich, weil da passte ich nicht hin und da passten meine Bewegungsmuster definitiv nicht hin. Gleichzeitig, so wie es um Mannschaftssporten ging, dieser Teamgeist, das ist schon besonders, dieses sich für ein Team einzusetzen und Teil eines Teams zu sein, das bleibt hängen tatsächlich und insofern war das schon auch immer irgendwie besonders.
Es wird viel von den positiven Seiten des Sports gesprochen, eben dieses Zusammenhalt, Teamgeist und so weiter und so fort. Wir wissen aber aus Studien auch, 30% aller Leistungssportlerinnen und Sportler in Deutschland haben im Laufe ihrer Karriere schon mal sexualisierte Gewalt erlebt, von Grapschen bis hin zu Vergewaltigung. Eine neue Studie zum Vereinssport hat Ähnliches ergeben. Da haben zum Beispiel knapp ein Fünftel gesagt, ja, wir haben im Verein sexuelle Berührungen ohne unseren Willen erlebt. Sexualisierte Gewalt gibt es also auch im Sport. Welche Geschichten von Betroffenen, die Sie kennen, haben Sie denn da am meisten beeindruckt, berührt?
Das, was mich am meisten immer wieder beschäftigt, ist tatsächlich, wie perfide Täterstrategien sind. Und das trifft natürlich nicht alleinig auf den Sport zu. Und gleichzeitig ist es aber so, dass diese Muster immer wieder frappierend ähnlich sind. Und das, was mich dabei am meisten beschäftigt, ist, dass natürlich bestimmte Settings, und dazu gehört der Sport, so attraktiv für Täter sind. Manchmal auch Täterinnen ist. Das heißt, dieses, wo bekomme ich denn Zugriff auf Kinder und Jugendliche, die ich formen kann nach meinem Bild, ja, mit den Zugängen, die ich da hineinforme, denen sich dann Kinder und Jugendliche nicht entziehen können, weil sie wahnsinnig manipulativ, weil sie so strategisch, weil sie einen so verstricken in eine Mischung von Abhängigkeit, von gesehen werden, von Zuwendung, von, es ist so ein großes Netzwerk und in diese Manipulation sind so viele eingebunden. Und wie gesagt, das gibt es nicht allein im Tatkontext Sport, da gibt es auch andere Tatkontexte, aber diese Machtfülle, die Menschen sich in spezifischen Settings erarbeiten können, die nicht hinterfragt wird. Und wie sehr auch in den Berichten Betroffene dann darstellen, wie sehr sie das isoliert hat, wie sehr sie das einsam gemacht hat, wie sehr das umgekehrt die Abhängigkeit immer wieder erhöht hat. Das ist schon spezifisch und das sind Dynamiken und Strategien, die man sich, glaube ich, gesellschaftlich nicht so bewusst macht. Ja, da bleibt hängen sexualisierte Gewalt. Man denkt so an die einzelne Tathandlung. Aber dieses Spinnennetz, das da um einen gestrickt wird, das hat man, glaube ich, gesellschaftlich so vielfältig noch nicht verstanden.
Es hat ja jetzt die Studie in Münster gegeben zum sexuellen Missbrauch im Bistum Münster seit 1945 zum Beispiel. Da ist rausgekommen, 200 Täter im Laufe der Jahrzehnte, Tausende von Betroffenen, die das sein müssen. Und da hat der Studienleiter Thomas Große-Bölting die Kirche als Täterinstitution bezeichnet. Wenn Sie jetzt von diesem Spinnennetz im Sport gesprochen haben, was ist denn dann mit dem Sport?
Es ist die Frage, ob Sport gleichzusetzen ist mit Institution, weil Sport ist auf eine gewisse Art und Weise deutlich vielfältiger, deutlich regionaler organisiert. Also wenn ich vergleichen würde mit Kirche, dann würde ich sagen, er ist näher bei der evangelischen Kirche als bei der katholischen Kirche, weil das auch dezentraler sozusagen ist. Und gleichzeitig kann jeder Verein ein kleines Königreich sein, in dem Täter dann entsprechend aktiv sein können und nicht identifiziert werden, auch wenn es tausend und einen Hinweis gibt. Und insofern ist sozusagen die Verantwortung als Tatort für den Bereich Sport im Kleinen wie im Großen spezifisch zu betrachten und muss man, glaube ich, auch an anderen Stellen ansetzen, wenn man künftig Kinder und Jugendliche besser schützen möchte. Und gleichzeitig muss man sagen, Sport ist einfach riesig. Es gibt keinen Bereich, in dem so viel Kinder und Jugendliche sich engagieren, jenseits des schulischen Kontexts, wo wir alle Kinder finden. Und insofern kommt natürlich diesem Bereich auch eine besondere Verantwortung zu. Und politisch gesehen muss ich dann sagen, wie kann man denn diese Verantwortung auch ein Stück weit konkretisieren? Und da ist einerseits natürlich dieses Forderungen aufzustellen, was der Sport tun muss und gleichzeitig, wenn ich mir das Dezentrale anschaue, das Regionale, bin ich dabei, dass ich sage, ja, wir brauchen vor Ort gesamt kommunalpolitisch, gesellschaftlich ein größeres Bewusstsein, dass wir Netzwerke vor Ort brauchen, wo dann der Sport genauso dazu gehört wie die Musikvereine und andere Strukturen, wo Kinder sich aufhalten, weil Handlungskompetenz brauchen wir in der Fläche und da ist Sport ein sehr großes und wichtiges Element, aber natürlich nicht das alleinige.
Also würden Sie nicht so weit gehen zu sagen, der Sport ist Täterorganisation oder Institution?
Ich glaube, die Dynamiken, die wirken, gleichen denen wie in Täterorganisationen, so wie es bezogen auf Kirche oder auf verschiedene Settings immer wieder benannt wird. Also die Strukturen des Vertuschens, die Strukturen des der doch nicht hier, woanders ja, aber nicht hier. Diese Dynamiken sind, glaube ich, tatsächlich immer wieder die gleichen. Und natürlich lebt ein Verein von dem Ansehen, von der Anerkennung, vom Erfolg und dem wird vieles untergeordnet und die Außendarstellung ist extrem wichtig und gleichzeitig haben Vereine immer wieder auch eine gewisse Exklusivität, in die man auch nicht so reinschauen kann. Also da gibt es natürlich Berührungspunkte, die ähnlich sind. Aber es ist nicht sozusagen in diesem Sinne, wie wir es bei der katholischen Kirche sehen, wo das dann hoch bis zum Bischof und dann vielleicht noch weiter in eine Hierarchie sich einordnet, weil dazu sind es zu viele und zu kleinteilige Hierarchien. Aber wenn wir von Missbrauch in der Familie zum Beispiel reden, dann sehen wir auch, wie klein Hierarchien sein können und wie effizient und wie sehr betroffene Kinder und Jugendliche solchen Hierarchien ausgeliefert sind. Und dann ist es auch egal, welcher Hierarchie ich ausgesetzt bin, ehrlich gesagt.
Wo sehen Sie denn innerhalb der Sportstrukturen, die so vielfältig sind, potenzielle oder Risiken für potenzielle Übergriffe?
Tatsächlich überall, wo sich Kinder und Jugendliche bewegen. Das alles sind Risikobereiche. Und wenn man dann fragt, warum sind es Risikobereiche, dann ist es einerseits das exklusive Settings. Eltern geben ihre Kinder im Sportverein ab und dann wird letztendlich auch alles dahin übertragen, was gemacht wird. Und das ist ja nicht nur die Trainingseinheit, das sind gemeinsame Ausflüge, das sind Wettkämpfe, das sind Strukturen, in denen man eben dann auch über das ganze Wochenende weg ist und, und. Also das heißt, die Zugriffsmöglichkeit im wahrsten Sinne des Wortes für Täter sind vielfältig. Und gleichzeitig gibt es große Abhängigkeiten von den SportlerInnen im Verein, weil man möchte spielen, man möchte aufgestellt werden, man möchte gesehen werden, man möchte besser sein als andere. Und damit kann man natürlich sehr schnell in so Bereiche des Auserwähltwerdens kommen, wo man auch stolz ist, wo man auch akzeptiert, dass Grenzüberschreitungen stattfinden, weil Sport hat ja etwas grundsätzlich mit Grenzüberschreitungen zu tun. Ich gehe als Sportlerin immer wieder an meine Grenzen und darüber hinaus. Also wie ist das mit dem Definieren von Grenzen und wo definiere ich sie? Und dann gibt es ja auch diese Dynamiken von als gleichberechtigtes Gegenüber einerseits gesehen zu werden, dass sich dann auch übertragen kann ins Körperliche, also nicht nur mental gleichberechtigt gegenüber, sondern eben auch körperlich gleichberechtigt. Das öffnet Tor und Tür für Grenzverletzungen und sexualisierte Gewalt und gleichzeitig aber in einer stark hierarchischen Struktur der Abhängigkeit. Und diese Parallelität macht es so schwer zu identifizieren, was ist das hier eigentlich gerade? Weil ich werde ja vielfältig wertgeschätzt. Ich bekomme die Wertschätzung, die ich vielleicht zu Hause nicht bekomme, die ich vielleicht in Schule nicht bekomme. Hier bekomme ich sie und gleichzeitig bin ich ganz klar in massive Machtverhältnisse eingebunden.
Denken Sie, der organisierte Sport sieht das genau so, wie Sie das gerade erklärt haben und handelt auch dagegen oder zum Schutz der Kinder?
Eine Diskrepanz, die ich immer wieder erlebe, und zwar egal, um welchen Tatkontext es geht, und manchmal ist mir wirklich daran gelegen, auch diese Rivalität der Tatkontexte aufzuheben, weil am Ende geht es um Täterstrategien, und zwar immer und immer wieder. Und das, was ich schon erlebe, ist, dass wir zu wenig Ahnung haben von Täterstrategien. Wenn wir davon mehr Ahnung hätten, gesamtgesellschaftlich, dann würden wir weniger davon ausgehen, dass Kinder sich schützen können, dass Jugendliche sich schützen können, dann würden wir mehr begreifen, dass da Dynamiken greifen, in die man verstrickt wird, denen wir uns nicht entziehen können und denen sich übrigens auch das umgebende erwachsene Umfeld ja nicht entzieht. Also die merken ja genauso wenig, die werden ja auch mitmanipuliert im Sinne von, ich bringe dir bei, meinen Täterstrategien zuzuschauen, ohne dass du merkst, dass das Täterstrategien sind. Also diese Manipulation erreicht ja nicht nur die betroffenen Kinder und Jugendlichen, die jungen Menschen, sondern auch das erwachsene Umfeld, die anderen Trainer, die Eltern. Alle bringen diese Person, und das wird ja eindrücklich geschildert von Betroffenen, dass sozusagen nicht identifiziert wird, obwohl eigentlich riesige Warnschilder dastehen. Warum wird nicht identifiziert? Weil auch die Erwachsenen dieser Manipulation unterliegen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns gesellschaftlich mehr mit Täterstrategien auseinandersetzen müssen, weil erst dann begreifen wir, warum Prävention so wichtig ist, warum Schutzkonzepte so wichtig sind, und erst dann begreifen wir, wie das aussehen muss, damit wir Tätern sozusagen den Raum für Täterstrategien entreißen. Und da müssen wir hinkommen. Und deswegen ist meine feste Überzeugung, ja, wir müssen viel mehr, wenn es um Prävention und Schutzkonzepte geht, um Täterstrategien sprechen und nicht Verantwortung an Kinder und Jugendliche wegdelegieren nach dem Motto, ihr müsst begreifen, was da passiert, und wir hängen ein paar Warnschilder hin und dann passiert euch nichts mehr, sondern nein, wir Erwachsene müssen begreifen und lernen und wir müssen Tätern die Räume verstellen.
Um Täterstrategien zu analysieren, muss man aber aufarbeiten. Also man muss ja in die Vergangenheit schauen, wie das ja die Bistümer teilweise schon machen, und muss gucken, was ist da vorgefallen. Jetzt hat der Sport im November 2021 angefangen, sich mit Aufarbeitung zu befassen, hat auch versucht, Betroffene zu gewinnen für diesen Prozess und hat aber von vornherein gesagt, Intervention und Wiedergutmachung sind nicht Bestandteil des Projekts. Also sowas wie Entschädigungszahlungen an Betroffene von vornherein ausgeschlossen. Kann man so ein Thema einfach vom Tisch wischen?
Ich glaube, das hat man im Kontext der Kirchen gesehen, dass man das nicht vom Tisch wischen kann. Das wird sich nicht durchhalten lassen. Das hat sich in anderen Bereichen nicht durchhalten lassen. Das wird auch im Sport anders kommen. Das, was immer schwierig ist, ist, wenn Betroffene sozusagen in der Vereinzelung sind, wenn es sogenannte Einzelfälle sind. Sie haben gerade gesagt, Intervention gehört nicht dazu. In dem Moment, wo sich eine einzelne Sportlerin, also im Bereich Breitensport das gleiche wie im Bereich Spitzensport, wenn sich eine einzelne Person meldet, dann heißt es ja, das mag dann an der Stelle so gewesen sein, das ist aber nicht symptomatisch und wir haben keine weiteren Meldungen, es ist ein Einzelfall. Wenn man nicht nachforscht, bezogen auf die Person, die beschuldigt wird, wenn man nicht versucht, das weitere Umfeld zu eruieren, dann bleiben Einzelfälle Einzelfälle. Und man kommt ja gar nicht dahin zu sagen, oh, wir haben einen Aufruf gemacht und jetzt haben sich tatsächlich noch 2, 3 SportlerInnen aus dieser Zeit, aus diesem Umfeld gemeldet. Und eine einzelne Person tut sich immens schwer, so etwas wie Entschädigungszahlungen, Therapiekosten oder Sonstiges tatsächlich zu erstreiten, weil eine einzelne Person steht ja immer einem ganzen Apparat gegenüber. Und da für sich sozusagen nicht nur das Biografische gut genug bearbeitet zu haben, sondern dann auch noch für Dinge kämpfen zu müssen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, das ist Einzelnen nicht zuzumuten und deswegen bin ich sehr dabei, immer wieder zu sagen, auch der Sport braucht unabhängige Strukturen, wo sich Betroffene hinwenden können, aber auch Aufarbeitung muss unabhängig verankert sein und die muss so verankert sein, dass natürlich, wenn es Hinweise gibt, auch ein Mandat damit verbunden ist, dass man sagt, ja, hier muss genauer geschaut werden, war das wirklich ein Einzelfall, hier brauchen wir einen Aufruf, hier brauchen wir eine Sichtbarkeit in der Fläche, um zu sehen, steckt da nicht vielleicht mehr dahinter und entschädigt zu entkoppeln und zu sagen, darüber reden wir nicht, das wird nicht funktionieren und das wäre auch dem, was Betroffene erlebt haben und erfahren haben, in keiner Weise angemessen. Also irgendwie brauche ich ja auch einen Respekt gegenüber der Lebensleistung des heute dann erwachsen gewordenen Menschen und dass das viel kostet, biografisch, persönlich, aber vielfältig auch im Bereich der eigenen Möglichkeiten der Entwicklung, beruflich, familiär und so weiter. Das wissen wir mittlerweile gesellschaftlich und das muss auch entsprechend mit einem Respekt beantwortet werden. Und natürlich spielt da auch Entschädigung eine Rolle.
Jetzt sagt der Sport, wir haben 90.000 Vereine mit 27 Millionen Mitgliedschaften. Wenn wir da jetzt, müssen ja dann von Hunderttausenden von Betroffenen im Sport ausgehen. Und wenn wir da dann mit Entschädigungszahlungen anfangen, das können wir uns alles gar nicht leisten. Und Sie haben auch gesagt, der Staat muss die Institutionen bei Aufarbeitung unterstützen. Wie kann denn der Bund und Kerstin Klaus als unabhängige Beauftragte des Bundes, wie können Sie denn einwirken? Sie sitzen hier gegenüber vom Kanzleramt und Abgeordnetenhaus, der Weg ist kurz.
Also zum einen fangen wir hier bei meinem Amt ja nicht sozusagen ganz neu an, sondern diese Struktur hier gibt es seit 2010, ausgehend vom runden Tisch. Und dass sich politisch etwas verändert, das merken wir am aktuellen Koalitionsvertrag. Also so viel Verantwortungsübernahme und sagen, ja, ein Einsehen, wir müssen hier etwas tun, gab es politisch in meinen Augen noch nie. Der Koalitionsvertrag hält fest, dass auch Aufarbeitung gestärkt werden muss, und zwar einmal angedockt an die unabhängige Aufarbeitungskommission, die ja zu meinem Amt mitgehört, die gestärkt werden soll. Aber der Gesetzgeber sagt auch, im Koalitionsvertrag, wenn notwendig, werden wir Aufarbeitung auch gesetzlich verankern, gesetzliche Regelungen finden. Das ist natürlich wirklich ein Pfund, mit dem auch ich erstmal wuchern kann, weil es jetzt darum geht, wie kommen wir denn in eine solche Ausgestaltung Wie kann verbindlich Aufarbeitung aussehen? Und ich versuche deutlich zu machen, dass das nicht nur ein moralisch-ethischer, übergeordneter, wichtiger Perspektivpunkt ist, sondern dass Aufarbeitung heißt, Betroffene müssen ganz konkret mit Rechten ausgestaltet werden. Mit Rechten, die da heißen, ich habe Akteneinsichtsrechte, ich habe ein Recht auf ein Gegenüber, das sich Zeit nehmen muss, das sozusagen mit nachforschen muss, was denn in dieser Zeit A passiert ist, also im Sinne des Aufdeckens und Aufklärens, wer aber auch mit Verantwortung getragen hat, damals, als die Taten sich ereignet haben und heute in einer Verantwortung ist, das anzuerkennen. Und insofern, diese gesetzliche Grundlage ist für mich was ganz Wesentliches, und dafür setze ich mich ein und mache ich mich stark bei den Fraktionen, in verschiedenen Ausschüssen, im Kontakt mit dem Innenministerium, das ja für den Sport zuständig ist. Also da habe ich heute deutlich mehr in der Hand, als noch mein Vorgänger zum Beispiel hatte. Und das andere, was mir an der Stelle aber sehr wichtig ist, ist, dass die Verantwortung sich widerspiegeln muss vor Ort. Also wir können nicht vom Bund diese ganzen Prozesse steuern, denn die Vereine sind in den Orten, sind in den Regionen, sind in den Ländern. Das heißt, ich werbe bei den Bundesländern sehr dafür, dass Strukturen, die sich im Bund bewährt haben, hier spreche ich von dem Betroffenenrat bei meinem Amt, der mit seiner Fachlichkeit, Expertise, aber eben auch dem Erfahrungswissen Betroffener sehr viel bewirkt, auch in diesem politischen Geschäft, weil es eine andere Debatte ist, wenn Betroffene involviert sind, dass diese Struktur von eines Betroffenenrates, dass wir das in allen Bundesländern brauchen, angedockt an Politik, dass wir Strukturen einer unabhängigen Aufarbeitungskommission nicht nur im Bund brauchen, sondern eben auch in den Ländern, weil wir sozusagen auch für Politik und für die Vereine ein Gegenüber schaffen, wo sie sich in Strukturen auch begleiten lassen können. Denn in vielen ist es ja nicht unbedingt immer so, dass man das alles nicht will, sondern vielfältig nicht weiß, wie.
Sie haben die immense Bedeutung von Betroffenenbeteiligung jetzt gerade angesprochen. Da geht es im Sport, also die Erkenntnis hat sich schon durchgesetzt, soweit ich das beurteilen kann, dass die Beteiligung und die Stimme von Betroffenen wichtig ist, um Veränderungen oder Aufarbeitung herbeizuführen. Aber es ist super schwierig. Also es hat ein Betroffenenrat hat sich jetzt gerade konstituiert im Reiten bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Dieser Prozess ist aber, soweit ich das beobachte, sehr zäh und auch nicht immer einfach, weil verschiedene Interessen auch zusammenkommen. Andere Betroffenenräte, die sich gegründet haben, Landessportbund NRW zum Beispiel, da ist es offensichtlich nicht so, dass da Betroffene sehr stark interessiert sind. Oder bei der Aufarbeitung kenne ich auch Betroffene, die gesagt haben, ich habe mir das jetzt mal angehört und festgestellt, ich will nicht wieder in diese Strukturen. Und vor allem, da wird nur geredet, und es kommt nichts raus. Warum ist das so schwierig, jetzt bezogen auf den Sport vielleicht und auf die Strukturen, die Sie geschildert haben, da Betroffene zu finden und zu überzeugen von einer Zusammenarbeit, Mitarbeit?
Naja, bisher ist es ja vielfältig so, dass Betroffene grundsätzlich in Vorleistung gehen. Sie gehen in Vorleistung, indem sie sprechen, um überhaupt das gesellschaftliche Bewusstsein überhaupt erstmal dahin zu lenken, dass es hier ein Problem gibt. Betroffene hören immer wieder, es ist so wichtig, dass ihr sprecht, wir brauchen ihre Unterstützung und wie auch immer. Und natürlich fragt man sich ja im Moment, wer ist denn hier in der Verantwortung? Wir, die Betroffenen oder die jeweilige Struktur oder die Gesellschaft oder der Staat? Und da muss es ja wie im Reißverschlusssystem, sage ich mal, mindestens ein immer wieder Gleichziehen sein. Und das erleben Betroffene vielfältig nicht, sondern es gibt immer wieder Institutionen und Strukturen, die sagen, ja, wir wissen, wir sind noch nicht weit, wir brauchen euch, damit wir weiterkommen. Das heißt, Betroffene müssen Zugpferd für Aufarbeitung sein, für Aufdeckung, für Prävention, für verbindliche Strukturen, für unabhängige Anlaufstellen, wie wir es ja beim Spitzensport jetzt sehen. Das darf doch so nicht sein und das muss uns doch allen klar sein. Das heißt, wir brauchen, damit Betroffene sich auch in der Fläche mehr engagieren wollen, klare Strukturen, was ist das Mandat, was könnt ihr erreichen, welche Initiativrechte habt ihr, Welche Aufwandsentschädigung bekommt ihr für das, was ihr hier tut? Es braucht konkrete und klare Rahmenbedingungen und es braucht auch ein Beschwerdemanagement in diesem Setting, wenn man das Gefühl hat, hier wird man einfach rein ausgebeutet. Auch deswegen sage ich, wir brauchen erst die starke Struktur an den Ländern, weil das sozusagen erstmal nicht zweckgebunden ist. Ein Betroffenenrat bei einem Bundesland ist nicht zweckgebunden für einen Tatkontext, sondern er versammelt vielfältigste Expertise. Und darüber schaffen sie eine Struktur, wo sie sagen können, okay, dann können auch betroffenen Strukturen des Sportes, der Kirchen auch in den Austausch gehen, können das Schwarmwissen der anderen Betroffenen nutzen. Das ist das eine. Und das zweite, und das zeigt sich ja immer wieder auch im Kontext der Kirchen, Betroffenenbeteiligung muss unabhängig aufgehängt sein von der jeweiligen Struktur, ob das der Sport ist oder die Kirche. Da gibt es unterschiedliche Modelle, das kann über Fachberatungsstellen sein, das kann über eine Stärkung auch in kommunalen Settings sein. Ich werbe sehr dafür, dass wir Interventions- und Präventionsbündnisse auf kommunaler Ebene haben, dass wir sagen, wenn ich diese Kompetenz auf kommunaler Ebene habe, dann kann man darüber auch wieder in die Fläche gehen, in die verschiedenen Kontexte. Aber dieses alleinig ein Verein, ein Landessportbund, wie auch immer, ruft auf zur Beteiligung von Betroffenen, das ist in der Tat schwierig. Und ein weiterer Punkt, den ich immer wieder erlebe, ist, Betroffene sexualisierter Gewalt haben massivsten Kontrollverlust erlebt, waren ausgeliefert, teilweise über Monate, über Jahre, einer Person. Das heißt, das Schlimmste, was Betroffenen passieren kann, ist sozusagen wieder in den Kontrollverlust zu kommen. Und ich glaube, hier müssen Institutionen sich noch viel klarer machen, wie schnell dieses Machtgefüge sich wieder ausgestaltet darüber, dass am Ende die Institution entscheidet, Empfehlungen von Betroffenen zu folgen. Die Institution entscheidet, Geld zu geben für unabhängige Beratung und Begleitung von Betroffenen und wie auch immer. Und wenn ich in meinem Amt immer wieder sage, wir brauchen unabhängige Strukturen und Anlaufstellen müssen unabhängig sein, Aufarbeitung muss unabhängig sein, dann hat das ganz viel damit zu tun, dass Betroffene diese Unabhängigkeit brauchen, um nicht fortwährend immer wieder in die Gefahr zu laufen, einem nächsten Machtmissbrauch ausgeliefert zu sein und damit mit dem eigenen Kontrollverlust neuerlich konfrontiert zu werden.
Sie haben die Unabhängigkeit und die Wichtigkeit angesprochen. Es hat im Oktober 2020 eine Veranstaltung der Aufarbeitungskommission der Bundesregierung gegeben, die ja auch hier bei Ihrem Amt angesiedelt ist, zum Thema Sport. Das war das erste Mal, dass es so etwas überhaupt gegeben hat. Dort haben Betroffene gesprochen, ihre Geschichten erzählt, sehr eindrücklich und eindringlich. Und dort war auch ein Vertreter der unabhängigen Athletenvertretung Athleten Deutschland anwesend, der hat in die Diskussion gebracht, ein unabhängiges Zentrum für Safe Sport mit ganz vielfältigen Aufgaben, zum Beispiel Monitoring von Präventionsmaßnahmen, Unterstützung von Betroffenen und auch Intervention und Sanktion gegebenenfalls. Wie bewerten Sie das?
Ich halte das für immens wichtig. Eine unabhängige Struktur wie dieses Zentrum Safe Sport, in dem Kompetenzen gebündelt werden, in dem aber auch klare Aufgaben zusammengefasst werden, die dann auch nachgehalten werden, sind sicher eine ganz wesentliche Weichenstellung. Die Frage für mich ist vielfältig, wie bringt man das, was ja auch im Koalitionsvertrag festgehalten ist, also über das Innenressort, dass es dieses Zentrum geben wird, wie bringen wir die Bedeutung dieses Zentrums in die Fläche? Ja, weil wir reden ja nicht nur von Bundesstrukturen, wir reden ja eben auch von regionalen Strukturen. Das ist für mich eine große Frage. Für mich ist eine große Frage, wie gelingt wieder die Beteiligung von Betroffenen an dieser Stelle? Und wenn Sie die verschiedenen Felder ansprechen, also von Aufarbeitung, die, wie Sie vorhin gesagt haben, sehr zu Recht ja viel mit Prävention zu tun hat, von aber auch Intervention, von Beratung, Hilfe und Begleitung von Betroffenen, dann ist das sehr groß. Und dann haben Sie vorhin potenzielle Fallzahlen im Sport genannt. Und dann wird klar, also das kann dieses eine Zentrum, ja, auf dieser Bundesebene alleinig nicht reichen. Wir müssen auch in regionale Strukturen und wir müssen in die Fläche kommen. Das heißt, das sind viele Baustellen, aber das ist ja was, was man bei meinem Amt gelernt hat, wie von kleinen Anfängen Dinge größer und stärker werden können, bis hin dazu, dass die politische Verantwortungsübernahme heute viel klarer gesehen wird, als das noch vor 5, 8 Jahren der Fall war. Das heißt, es sind wichtige Weichenstellungen, aber sie müssen gut und stabil aufgesetzt werden. Deswegen ist die Unabhängigkeit so wichtig. Und dann darf nicht ein Element gegen das andere ausgespielt werden. Also man kann nicht sagen, die Aufarbeitung ist das, was uns ganz wichtig ist. Und dafür sprechen wir nicht über Prävention und das Monitoring. Und da vielleicht noch mal ganz kurz: Schutzkonzepte können dann gut greifen, wenn ich weiß, was ist dann das spezifische Risiko und wie lerne ich denn, was das spezifische Risiko ist. Das lerne ich über Aufarbeitung. Dann sehe ich nämlich, was ist passiert, was hätte damals geholfen, welche Strategien wurden genutzt, um diese Taten anzubahnen, um sie über Jahre an einer Person, an mehreren Personen zu verüben. Wer hätte sehen können, hätte sehen müssen und wer muss heute Verantwortung übernehmen? Und wenn ich das mir einmal anschaue im Sinne der Aufarbeitung, dann habe ich ein ganz anderes Verständnis und wahrscheinlich auch eine andere Bereitschaft, tatsächlich in Prävention, in Schutzkonzepte zu investieren. Und auch hier die Rolle der Betroffenen ist deswegen so wichtig, weil sie kennen Täterstrategien. Und dieses Wissen ist für Prävention, für die verschiedenen Settings, die ja im Sport spezifisch sind, von besonderer Bedeutung, dieses Wissen zugänglich zu machen.
Der organisierte Sport hat sich, als die Idee 2020 aufkam, erstmal zurückgehalten, war vorsichtig und kommt jetzt langsam auch auf Druck der Politik und des Bundesinnenministeriums, was sagt hier, wir müssen mit dem Koalitionsvertrag, mit der im Koalitionsvertrag festgeschriebenen Aufgabe mal vorankommen, ist der organisierte Sport jetzt dabei, eine Haltung zu dem Thema zu entwickeln, hat einen Dialogprozess gestartet mit seinen ganzen vielfältigen Strukturen. Warum tun sich denn Institutionen und auch der organisierte Sport so schwer damit, wenn von außen jemand kommt und sagt, hier, ihr müsst und das muss unabhängig sein. Warum ist das so schwer?
Also bei der katholischen Kirche gab es dieses Bild von diesem Männerbündischen. Ich würde das weiten. Ich würde sagen, wir sind erwachsenenbündisch, weil hier in meiner Umgebung ist doch kein Erwachsener, der so etwas täte. Das ist doch dort, aber nicht hier, weil mein Nebenan, den kenne ich ja. Der, mit dem ich zusammenarbeite, den kenne ich ja. Und Tatstrategien sind ja gerade so, dass sie eben nicht auffallen sollen. Ja? Das heißt, es gibt einen Zusammenschluss, also wenn ich das dem Kollegen vorwerfe, wenn ich das da denke, dann könnte das ja umgekehrt auch jeder von mir denken. Wo ist denn da die Differenz? Und dann gibt es so einen Schulterschluss. Das ist ein Mechanismus. Und ich glaube und bin davon überzeugt, dass wir gesamtgesellschaftlich lernen müssen, auszuhalten und zu begreifen, sexualisierte Gewalt passiert tatsächlich überall. Und damit kann es auch und passiert es wahrscheinlich auch in meiner relativ nächsten Umgebung. Und dann bin ich bei dem, dass ich sage, und deswegen braucht man Handlungskompetenz und deswegen braucht man ein Verständnis dafür, dass jede und jeder Einzelne von uns Verantwortung für dieses Themenfeld übernehmen muss. Und das ist dann auch gar nicht mehr sportspezifisch, kirchenspezifisch, schulspezifisch, sondern das betrifft uns als gesamte Gesellschaft. Deswegen ist mein Ansatz sozusagen zweierlei. Einerseits natürlich mit Strukturen ins Gespräch zu gehen, aber nicht nur auf der Spitzenebene, sondern wirklich kommunale Netzwerke zu adressieren und zu sagen, wo habt ihr eure Verantwortung und wo sind Strukturen, wo Verantwortung auch sozusagen angedockt werden kann und wo man dann immer wieder die Ressourcen vor Ort auch nutzen kann an Beratung, an Begleitung, an Unterstützung für Schutzkonzepte. Und dann ist es aber das andere, dass ich fest davon überzeugt bin, wenn wir zulassen zu begreifen, dass sexualisierte Gewalt überall passiert und in meiner direkten Umgebung, dann komme ich zu diesem kleinen Punkt zu sagen, okay, was, wie sähe das dann aus bei mir um der Umgebung? Und dann will ich, dass Eltern befähigt werden zu sagen, ich melde mein Kind dort im Sportverein an, wo es ein Schutzkonzept gibt, wo das offen adressiert wird, wo ich nachfragen kann, ohne schräg angeschaut zu werden, wie ist das mit dieser Ferienfreizeit, die ihr anbietet? Was habt ihr da für Konzepte, damit Übergriffe nicht passieren? Und wenn wir diese Sprechräume öffnen, wenn wir Eltern kompetenter machen, wenn wir ehrenamtliche Kräfte kompetenter machen, dann gelingt auch die Verantwortungsübernahme anders, weil man in dieser Kulturveränderung einen eigenen Platz hat. Und da müssen wir hinkommen.
Was ist denn Ihr Appell an den organisierten Sport?
Der Appell ist, dass wir alle gemeinsam Kinder schützen müssen. Und dass man durchdeklinieren muss, wie bei einem Brandschutzprogramm, wie sieht dieser Schutz aus? Und dann geht es um unterschiedliche Gewaltformen, ja, weil es geht ja auch nicht nur um sexualisierte Gewalt, ich will das keineswegs verkürzen, will aber schon sagen, dass spezifische Gewaltformen, auch bestimmte Formen der psychischen Gewalt, die ja im Sport schon auch eine Rolle spielt, strategisch angebahnt sind und dass wir dafür ein anderes Bewusstsein brauchen. Das heißt, ich würde sagen, Sportvereine, schaut euch an, welche Kompetenzen habt ihr in der Fläche, wo könnt ihr euch von außen über Fachberatung stellen, Beratung und Begleitung holen für Schutzkonzepte, für Prävention. Wie öffnen wir Sprechräume für Jugendliche, für Kinder, damit sie Beschwerdestrukturen nutzen? Wo haben wir anonymisierte Beschwerdestrukturen, anonyme Briefkästen und wo haben wir externe Beschwerdestrukturen? Das sind Grundelemente, die brauchen wir und bitte schaut euch euer Risikoprofil an, weil dieses Risikoprofil sieht ganz anders aus, wenn ich in einem Tauchverein bin, wo man viel mehr von Anfang an unterwegs ist, weil man nicht überall tauchen kann, als wenn ich in dem Leichtathletikverein bin, der erstmal sehr regional stationär und nicht sofort mit Übernachtungsprogrammen und so weiter zu tun hat. Schaut euch euer Risikoprofil an und handelt danach. Aber das Wichtigste ist, wir brauchen die Expertise von außen und wir brauchen die Kommunen, die mit in die Verantwortung gehen und sagen, wir brauchen starke Bündnisse für Kinder, auch im Schutz vor sexualisierter Gewalt und wir halten auch bestimmte Angebote der Beratung und Begleitung vor.
Hat jemand vom organisierten Sport schon mal mit Ihnen Kontakt aufgenommen oder umgekehrt Sie? Hat es da schon Gespräche gegeben?
Tatsächlich hat es sie bisher noch nicht gegeben. Ich bin im Moment vielfältig auch mit dem Innenministerium im Austausch, weil wir jetzt gerade sehr an diesem Gesetz, ich habe es gesagt, die gesetzliche Verankerung von Aufarbeitung arbeiten. Aber natürlich wird es diese Gespräche geben und natürlich gibt es auch Strukturen über meinen Arbeitsstab, aber auch über den Nationalen Rat, in den der Sport eingebunden ist, wo man in einem engen Austausch ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir eine Mischung brauchen von Verstehen, Begreifen und Motivation. Und ich will schon durchaus motivieren, weil ich glaube, wenn man begreift, wie viel man gewinnen kann, im Sinne der vorweggenommenen Krisenintervention, im Sinne dessen, dass es gelingen kann, tatsächlich Kinder und Jugendliche besser zu schützen, dann ist das eine Säule. Und die andere Säule ist aber eben, wie schaffe ich Verbindlichkeit? Da ist für mich die gesetzliche Verankerung wichtig, weil die macht natürlich auch etwas in Richtung Sport. Also das gilt dann eben für alle Tatkontexte, das ist das eine. Und dann ist das dritte, wo man nochmal sehr genau hinschauen muss, da bin ich bei der Sportförderung und finanzielle Mittel, wo man sagt, okay, Vereine, die kein Schutzkonzept haben, Vereine, die sich nicht in spezifischen Bereichen engagieren, haben dann auch nicht den gleichen Zugang, sowohl was Gelder angeht, als auch was Sportstätten angeht. Also ich finde, da sind dann sozusagen, sind wir im Bund in der Verantwortung, da passiert schon manches, was sozusagen dieses Dach angeht, aber das muss ich in die Fläche entsprechend runterbrechen und auch da brauche ich wieder das Bewusstsein, auch in den Kommunen. Und dann muss mir auch klar sein, dass auch wenn die Arbeit in Vereinen ehrenamtlich ist, man trotzdem auch diese ehrenamtliche Arbeit mit Auflagen verbinden kann und muss, weil Kinderschutz geht vor. auch wenn ich so froh und dankbar bin, dass ich diese und jene und die andere Person habe, und wenn wir das gleiche Ziel haben, Kinder zu schützen, dann sollten Ehrenamtliche, und so erlebe ich das zumindest bei mir vor Ort immer wieder, auch sehr bereit sein, zu sagen, ja, natürlich mache ich damit, weil ich will ja den Schutz der Kinder genauso. Und wenn wir darüber Täterstrategien isolieren und unmöglich machen, dann wären wir ein ganzes Stück weiter.
Das war das Sportgespräch mit Kerstin Klaus. Sie ist seit 3,5 Monaten die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung und will sich intensiv auch um das Thema Sport kümmern. Mein Name ist Andrea Schildke und ich sage vielen Dank für das Gespräch, Frau Klaus. Das können Sie wie immer nachhören auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de/sport oder da, wo es Podcasts gibt.
Herzlichen Dank.